Herzlich willkommen bei der dieswöchigen Ausgabe der Körperarchitekten. Wir haben heute, wie könnte es anders sein, einen spannenden Gast. Den kenne ich mittlerweile auch schon einige Jahre. Er ist Künstler, Branddesigner, Kreativkopf, Bilderarchitekt, würde ich sagen, und unser Webdesigner, der unsere ganz, ganz super tolle, wie ich persönlich finde, Webseite kreiert hat, zum Leben erweckt hat. Hinter ihm gibt es noch einen Technikbrain, der ist heute leider nicht da. Das ist der Karl Erling und ich begrüße heute aus diesem Duo Tim Becker. Herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr, 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 sehr gerne. Tim, Mensch, wir kennen uns ja nun schon mittlerweile, ich muss mal nachdenken, 3 Jahre.
Ja, genau. Ich glaube auch, vor 3 Jahren ging es los.
Vor 3 Jahren ging es los, noch mit meiner alten Webseite.
Ja, genau, ich erinnere mich, dunkel.
Ja. Dunkel, genau. Und mit der alten Webseite haben wir dann gesagt, und dem Umzug der Praxis in die neuen Räumlichkeiten gestalten wir auch mal den Auftritt nach außen etwas neu. Und du bist Künstler und ja, Webkreativling, würde ich sagen.
Branddesigner. Kann man sagen, genau. Wir haben ja, ich würde sagen, ich arbeite auf 2 Ebenen. Also einmal als freier Künstler, das habe ich eigentlich schon seit meines Studiums gemacht. Mhm. Und habe jetzt vor fast 25 Jahren, so lange ist das schon her, das Designstudio TBA gegründet, zu dem später dann noch ein Büro in Berlin kam, da sitzt Karl. Und Designstudio ist eigentlich der Begriff. Also wir machen visuelle Markenführung, das heißt, wir gestalten im Grunde genommen alles, was eine Marke sichtbar macht, so haben wir mal angefangen. Und das Internet, die Websites sind jetzt zentraler Bestandteil der Kommunikation. Deswegen ist das natürlich das wichtigste Element, was wir gestalten.
Das heißt, du hast Kunst studiert?
Nee, ich habe Kommunikationsdesign studiert. Das war noch relativ jung und früh. Mhm, genau, das ging aber sehr modern los. Wir sind ziemlich früh auch in das Desktop-Publishing eingestiegen, also das Arbeiten am Rechner. Als das eigentlich losging, als es die ersten Apples gab, so lange ist das schon her, da habe ich das studiert. Und hatte da von Anfang an auch ein großes Interesse an der Technik und wie kann man sozusagen diese Technik als Tool nutzen, kreativ zu sein. Das gilt bis heute.
Das ist eine coole Sache jetzt. Also kreativ und Technik, ChatGPT schießt mir jetzt sofort in den Kopf, hat er auch so eine, ich weiß nicht, ob es ChatGPT selber ist, also OpenAI, hat eine Funktion, wo man dann sich ein Bild, mach mir ein Bild im Picasso-Style mit einem bekannten deutschen Politiker nackt auf einem Pferd reitend.
Ja, wunderbar.
So, wunderbar.
Ich würde mal sagen, das ist natürlich spannend, in dem Sinne, dass es wahrscheinlich spannend ist, welche Befehle man an das System gibt. Und dann, weiß ich nicht, könnte möglicherweise irgendwann auch sowas wie Kunst entstehen oder eben auch ein eigenständiges, originäres Design. Im Moment ist das ja im Grunde genommen eine Zusammenfügung von Bestandsbildern, von Bestandsstrukturen, die dann sozusagen durch die AI generiert wird. Mhm. Und also im Visuellen benutzen wir ChatGPT und AI nicht. Mhm. Man macht das, wir haben es mal so ausprobiert, kann uns das möglicherweise visuelle Ideen geben. Mhm. Denn darum geht es. Die KI ist unglaublich spannend, weil wir sehr viel schneller teilweise zu Ideen kommen. Also man schickt jetzt nicht ein 10-köpfiges Team los und sagt, macht mal alle zu Thema XY was. Und dann schaut man sich das an, sucht da die besten Ergebnisse raus, sondern das kann man jetzt tatsächlich in Teilen eben der KI überlassen und hat dann mehr Zeit, die Dinge zu verfeinern und sozusagen wieder mit einem eigenen Style zu versehen.
Das heißt, diese moderne Technik hat bei euch total Einzug gehalten.
Ja, und ich weiß das von Karl aus Berlin, der ja viel auch mit Programmierung zu tun hat, auch die Programmierer nutzen die KI. Also da wird jetzt nicht mehr lange rumgedoktert, wie könnte das gehen, wie könnte es funktionieren, sondern der KI wird zugerufen, ich brauche ja irgendein kleines Programm, was mir das Ergebnis bringt. Dann wird es eingebaut, wenn es nicht ganz klappt, dann sagt man der KI das auch wieder. Vielen Dank fürs Programm, aber das muss noch ein bisschen besser werden. Und dann bessert die KI auch nochmal nach. Und das ist natürlich ein großer Zeitvorteil, den man da hat.
Das heißt, die Programmierer von damals, die richtig gecodet haben, noch in, wie heißt denn das, Assembler.
Ja, zum Beispiel.
Ist gar nicht mehr so.
Ja, ich sag mal so, die echten Programmierer gibt es natürlich immer noch. Aber es geht hier teilweise eben auch um schnelle kleine Programme, die teilweise benötigt werden. Auch, ich sag mal, im Backend, dort wo sozusagen die Internetseiten verwaltet werden, muss ja auch oft aufgeräumt werden, sortiert werden. Der Kunde sagt plötzlich, stell mir das mal um. Und das kann man meinetwegen manuell machen oder Karl programmiert dann eben einfach meinetwegen Programm, was das uns sozusagen abnimmt, die Arbeit. Und auch bei solchen Dingen hilft KI. Oder eben bis hin letztendlich auch zu Funktionalitäten, die später auf Websites dann sichtbar werden.
Wie bist du auf die Idee gekommen, visuelle Markenführung zu deinem Steckenpferd zu machen?
Das ging relativ früh los. Also als ich anfing, war das tatsächlich alles ein bisschen immer in Richtung Grafikdesign. Viele Unternehmungen und Unternehmen haben mir irgendwie den Eindruck, okay, ich lass mir ein Logo machen, das ist dann die Marke, dann lasse ich mir ein Corporate Design machen und dann habe ich's sozusagen. Das war lange Zeit gar nicht so sehr an den Begriff der Marke gekoppelt. Das ist heute in aller Munde, aber ich würde mal sagen, so in den Nullerjahren waren wir da relativ einzig, dass wir sozusagen immer gesagt haben, jedes Unternehmen ist eigentlich eine Marke und es macht kompletten Sinn, jedes Unternehmen oder jedes Vorhaben wie eine Marke zu betrachten. Also zu sagen, ich schaffe ein Framing, ein Rahmen für das, was ich anbieten möchte als Unternehmen. Und ich sag mal, es war für uns als Designer auch erst einmal eine gute Argumentationshilfe. Also unseren Kunden klar zu machen, wofür brauchst du eigentlich die Gestaltung und woran kannst du sehen, ob die Gestaltung gut ist, dass es sozusagen einen Wert hat für dich und dein Unternehmen.
Gibt es Unternehmen, die da ja besonders prägnant erfolgreich sind? Wo du sagst, das ist was, da guckt man mal so über den Teich, dann klaue ich mir eine Idee vor.
Ja, also ich sag mal, der Klassiker für uns war immer Apple. Also war im Moment, muss man sagen, wenn man sich die Online-Welt anguckt, wird euch vielleicht auch schon aufgefallen sein, dass viele Internetseiten gleichförmig werden. Es gab eine wunderbare Zeit, als das Webdesign Einzug hielt in die Kommunikation. Da gab es so Programmiersprachen oder Programme wie Flash, wo wirklich noch komplett frei gestaltete Website existiert haben.
Kenne ich, das waren die Dinge, wo auch noch immer servierenintensiv man Probleme hatte.
Ja, man muss.
Flash-Player, dann funktionierte das.
Ja, nicht, leider wird der auch nicht mehr unterstützt. Ja. Und ich sag mal so, aus Usability-Sicht, also wie gut lässt sich eine Website benutzen, war das auch schlecht, weil man musste immer wieder lernen, wo ist denn jetzt hier wieder das Menü. Aber ich sag mal, für kreativere Marken oder Modemarken war das sehr, sehr spannend. Und da wurde sehr viel gemacht, das war sehr viel kunstvoller, sehr viel fantasievoller als heute. Heute ist es ja auch so, dass eine Website nicht mehr nur auf dem Desktop funktionieren muss, sondern sie muss eben auf unterschiedlichen Devices, also mein Mobiltelefon soll das abbilden, mein Tablet, überall dort müssen diese Websites eben auch funktionieren und müssen sich layouttechnisch immer voll neu anpassen. Und das führt dann eben auch dazu, dass eben viele Designstudios oder Agenturen sagen, das machen wir eher jetzt schlicht und easy. Und so hat sich auch in den letzten Jahren so eine, ich sag mal, einfachere Bildsprache entwickelt, also die nicht mehr so fantasievoll ist. Wir versuchen da mal ein bisschen entgegenzuhalten, weil wir immer noch daran glauben, dass über eine einzigartige Visualisierung man eben auch besser in den Köpfen der Menschen hängen bleibt.
Glaube ich auch, gerade für unseren Bereich, da geht es ja ums Äußere und ums Aussehen. Mhm. Also das Visuelle, mein wichtigstes Mittel ist mein Zentimetermaß und mein Edding,
ja.
Mein Stift. Mhm. Zum Malen, zum Erklären, zum Vorbereiten, zum Planen auf den Patienten tatsächlich. Der Patient, auch wenn es doof klingt, ist dann vor OP meine Leinwand. Mhm.
Da gibt es eine gewisse Ähnlichkeit, würde ich auch sagen. Also zu dir kommt der Patient und sagt, ich möchte besser aussehen. Und auch da hat es sehr viel auch mit Gefühl zu tun. Dieses Aussehen ist immer an Gefühl gekoppelt. Also das eine ist, ich möchte besser aussehen, aber warum? Weil ich mich dann wahrscheinlich auch besser fühle. Bei uns ist das ähnlich. Da kommt eben ein Unternehmen zu uns und sagt, ich möchte in einer bestimmten Weise wahrgenommen werden. Und diese Wahrnehmung ist am Ende auch wieder ein Gefühl bei der Zielgruppe, die dann entweder dazu, das Gefühl führt dann dazu, dass eben gekauft wird oder dem man sich dem Unternehmen zuwendet oder eben nicht.
Wie entwickelt man dann so eine erste Idee? Also wir können ja konkret bei uns an unserem Beispiel bleiben. Ich stelle mir das schwierig vor wie bei so einem Musiker. Du fängst an Musik zu machen und dann klimperst du so ein bisschen auf der Gitarre rum oder auf dem Klavier und dann hast du ein Lied gemacht, dann machst du noch eins und dann ist irgendwann noch tote Hose. Wahrscheinlich, weil man immer wieder in der gleichen Schleife mit der gleichen Melodie festhängt und keine neue Idee mehr bekommt. Aber ihr braucht ja individuell angepasste Lösungen für jeden neuen Kunden. Mhm. Also vom Hundefutter bis zum plastischen Chirurgen sozusagen.
Und genau. Also ich versuche das immer an einem Beispiel deutlich zu machen. Stell dir vor, du bist auf einem Berg, schneebeschneit und du bist mit Skiern darunter. Dann ist die Kunst, also das, was du gerade beschrieben hast, des Musikers im Grunde genommen dieser Berg ohne irgendeine Slalomstange und du kannst da irgendwie runterkacheln, ganz schnell, oder du machst schwungvolle Bewegungen. Du bist sozusagen komplett auf dich gestellt. Das bedeutet aber auch, es hängt eben dann alles an dir. Das ist eben eigentlich das, was ein Künstler macht. Im Design ist es so, dass wir Gott sei Dank sehr viele Vorgaben haben. Also der Kunde hat bestimmte Vorstellungen und vor der eigentlichen Gestaltung ist erst einmal eine richtig lange Zeit der Denkarbeit angesagt. Also wir analysieren erstmal, evaluieren, was in welchem Feld bewegt sich das Unternehmen, wer sind die Mitbewerber, was willst du erreichen, gibt es sogenannte Alleinstellungsmerkmale in deinem Unternehmen. Das schaut man sich alles an und bekommt dann schon so eine Art Framing und Vorstellung, und sehr häufig schon in den Gesprächen mit unseren Kunden kommen schon erste Ideen. Aber erstmal müssen wir herausfinden, was ist hier einzigartig oder was können wir einzigartig machen. Mhm. Also damit geht es eigentlich im Grunde genommen los. Deswegen habe ich im Design immer ein gewisses Framing. Ich bin da nicht so ganz auf der weißen Leinwand, sondern bin ein bisschen eingeschränkter. Und das ist in vielerlei Hinsicht dann einfacher.
Das heißt, ihr seid eine Teamlösung. Wenn ihr als kreativer Part rangeht, jetzt an diese Geschichte, dann setzt euch mit mehreren Köpfen zusammen und haut alle kreativen Ideen in einen Topf.
Ja, das ist sozusagen dann nachgelagert. Erst einmal stehen die Gespräche mit dem Kunden an. Also was will der? Dann machen wir auch erstmal ein Konzept, wie wir uns vorstellen, wie wir sozusagen, und erstmal nur konzeptionell, ohne was gestaltet zu haben, einen Strich gemacht zu haben. Dass man erstmal eine klare Vorstellung davon hat, wie wollen wir hier oder was müssen wir sozusagen mitbringen, auch später in der Gestaltung, um letztendlich am Markt auch als einzigartig wahrgenommen zu werden und überhaupt wahrgenommen zu werden. Und dann geht es eben los, dass man im Team, und das kann manchmal im Team sein, oder die Leute schwärmen einzeln aus und machen sich ihre Ideen. Da hat jeder auch seine eigenen Techniken. Ich bin zum Beispiel gar nicht gut darin, wenn man mich so in der Gruppe fragt, ey, lass mal brainstormen hier für einen Slogan oder so. Ich muss mich da irgendwie ganz still irgendwo hinsetzen und sozusagen anfangen. Und kann das gar nicht so sehr in der Gruppe. Deswegen, das muss man immer schauen, aber am Ende gibt es dann auf dem Tisch sehr viele Ideen. Und dann klopft man die eben ab. Auch ein bisschen mit der Strategie und dem Konzept, was man vorgemacht hat, passt das eigentlich rein. Und damit wird es dann eben auch sehr häufig sehr zielführend.
Also sowas wie quadratisch praktisch gut machst du im Kämmerchen hinten.
Ja, genau.
Das müssen wir vor uns noch was machen, ne? Weiß nicht, kann der rundhübsch Hanseästhetik.
Genau, stimmt. Die Hanseästhetik hat eigentlich noch keinen echten Slogan.
Wir haben noch keinen Slogan. Also ein Drei-Wort-Slogan wäre vielleicht nochmal
was. Ja, vielleicht. Ja.
Ich habe gelesen, dass Hans Wilsdorf, der Gründer von Rolex und auch von Tudor, hat irre lange nachgedacht, wie er seine Marke nennt. Und auf Rolex ist er gekommen, auch im Ausschlussverfahren, hat sich alle Buchstaben aufgeschrieben und hat darüber nachgedacht, okay, es darf A nicht zu lang sein, maximal zwei Silben, das Wort. Es muss in mehreren Sprachen gleich ausgesprochen werden können.
Ja, richtig.
Deutsch, Englisch als internationale Sprache überhaupt, sodass man Wiedererkennungswert diesbezüglich hat. Und so ist er dann nachher darauf gekommen, schlussendlich. Ja. Hat dann Rolex über einen logischen Weg kreiert. Fand ich auch eine ganz spannende Idee.
Das ist tatsächlich auch, also das Naming, finde ich, ist eigentlich das Schwierigste, die schwierigste Aufgabe, die man haben kann. Dass ein Kunde sagt, macht uns mal einen Namen. So, weil das Problem ist, da setzt man sich wirklich im Team hin und fängt erstmal mit Namen an. Und die Beispiele, die du gerade genannt hast, die sind genau richtig. Also je kürzer, je weniger Silben ein Name hat, desto besser. Auch muss man immer sagen, wie sieht so ein Name geschrieben aus, also typografisch. Da ist es interessant, meistens interessanter, wenn der fünf Buchstaben hat oder sieben, also ungerade Buchstaben, weil man dann einen in der Mitte hat. Also es gibt sehr viele Aspekte. Dann muss man sich auch den Namen anhören. Wie klingt das eigentlich? Wie klingt das tatsächlich dann auch in unterschiedlichen Sprachen? Und wenn man das dann alles geschafft hat und sozusagen in diesem Framing, in diesem Rahmen tolle Namen gefunden hat. Und man hat am Anfang super Namen. Man ist wahnsinnig begeistert, auch im Team. Ey, das ist ja klasse und so. Dann geht es ja dahin zu schauen, gibt es diesen Namen noch als Domain? Also können wir eine Domain anmelden? Das war bei Rolex damals leichter.
Ja.
Und ist der überhaupt, gibt es den möglicherweise irgendwo schon? Und da kommt dann dieser juristische Part rein und der macht uns meistens alle fertig. Weil ich habe mal aus Spaß gesagt, okay, da ging es zum Beispiel um Hundefutter, um einen Namen für eine Hundefuttermarke. Und wir haben am Ende einfach Blödsinnsnamen uns einfallen lassen, die so ein bisschen hundefuttermäßig klangen. Und sie waren alle weg. Es gab sie alle schon irgendwo bei Domains. Aber es ist erstaunlich, es ist viel Arbeit, aber am Ende haben wir dann doch immer einen Namen, wo wir auch sagen, das ist super. Aber man muss die ersten Ideen wirklich schnell vergessen, weil die so richtig passen und richtig super wären, die sind meistens schon vergeben.
Vitabell, Das wäre doch was, oder? Ja. Die Hundefuttermarke ihres Vertrauens.
Man muss dann auch noch gucken, das ist auch juristisch, gibt es da eine Markenkollision? Also klingt das nur so ähnlich wie eine bestehende Marke?
Ja, das geht auch schon.
Ja. Ärger. Also da haben wir dann natürlich nicht direkt im Team, aber da arbeiten wir mit Anwälten zusammen, die uns da auch nochmal unterstützen. Mhm. Das würden wir auch nicht selbst machen. Also diesen juristischen Part, den klingt man dann eigentlich immer aus, um festzustellen. Und es gibt weltweit gesehen immer schon irgendein Name, der so ähnlich klingt. Dann kann man nochmal gucken, ist der in der gleichen Branche tätig? Wenn nicht, kann man es wagen, den Namen dann schützen zu lassen. Aber das ist auch nochmal, das ist nicht so kreativ. Also es ist eher so, da gibt es immer so einen Spielverderber. Nämlich entweder eben, dass es die Domain nicht gibt oder dass es juristisch nicht geht.
Total lustig. Hm. Aber neben jetzt Brandgestaltung, bist du auch noch als freischaffender Künstler tätig? Mhm.
Das habe ich sogar in den Nullerjahren parallel betrieben. Mhm. Da hatte ich sogar noch, da habe ich Designstudio und Atelier in einem Raum gehabt und habe im Atelier, das war mir wichtig, das gab es auch, ich sag mal, in der Zeit noch sehr stark, dass ich bei meinen Kollegen, die auch Designstudios oder Werbeagenturen betrieben hatte, immer das Gefühl hatte, okay, die sind auch irgendwie kleine Künstler und die wollen das alles in ihre Kampagnen und Ideen stecken. Sehr häufig war das auch super, hat auch unglaublich viel für die Kunden gebracht, aber oft habe ich auch gedacht, okay, der Kunde ist, das passt gar nicht. Also es funktioniert gar nicht. Es ist eine wahnsinnig kreative Idee, aber der Kunde, der dahinter steht, hatte damit eigentlich überhaupt gar nichts zu tun. Also wurde auch oft gemacht, um Wettbewerbe zu gewinnen. Deswegen habe ich gedacht, also Kunst, das freie Schaffen war mir immer wichtig, das mache ich einfach parallel. Dann bin ich schon mal im Designstudio frei von diesem Drang unbedingt, mich jetzt sozusagen als Künstler irgendwie zu verewigen. Und dann gab es in den Nullerjahren irgendwann Galeristen. Den habe ich angesprochen, der kam zu mir ins Atelier und plötzlich war ich in der ersten Gruppenausstellung und das ging dann richtig ab, auch mit Kunstmessen und so weiter. Und ich war aber dann irgendwann an so einem Punkt, wo ich gedacht habe, okay, das ist jetzt hier fast wieder so wie im Designstudio mit den ganzen Deadlines, mit dem ganzen Druck. Plötzlich hieß es, wir brauchen noch diese Bilder und jenes und dann ist die Ausstellung. Und da, als ich so im Moment des Schwankens war, hat er gesagt, okay, er geht aus Hamburg wieder zurück nach Amsterdam. Der kam nämlich ursprünglich aus Amsterdam. Dann haben wir da noch so ein bisschen was gemacht. Dann hat er aber sich auch aus dem Kunstbereich verabschiedet. Und dann gab es da so einen Break, der mir aber sehr entgegenkam, weil ich habe dann sozusagen weiter mit dem Designstudio gearbeitet, hatte da auch wieder eine klare Ausrichtung und die Kunst lief weiter. Und ich habe in der Zeit mit dem Galeristen sehr viele Sammler gewinnen können. Das heißt, das Atelier wird dann auch nicht zu voll. Ja. Aber jetzt im Moment bin ich auch wieder in so einer Ideenfindung, mal wieder rauszugehen und Ausstellung zu machen. Da gibt es jetzt schon mehrere Möglichkeiten, die gerade abgewogen werden.
Malst du? Machst du Bildhauerei? Was machst du?
Es gibt bei mir tatsächlich das klassische Tafelwerk, das ist das, was ich am meisten mache, also auf Leinwand oder Forex, das ist eine Kunststoffart, sage ich mal, da bin ich auch nicht sozusagen an die meisterschaftlichen Bildträger gebunden, aber ich mache da auch eine ziemlich breite Palette, auch die Installation, Wandinstallation, Skulpturen und was ich sehr gerne mache ist, um vielleicht auch dem Rezipienten, dem Betrachter zu erklären, worum es hier geht, dass ich kleine Videos mache, also Kunstvideos, die im Grunde genommen dann auf eine poetische Weise, weil da habe ich eben auch noch Ton, Musik, da kann ich sozusagen dann so ein Verbindungsglied schaffen, was dann sozusagen ein Thema sozusagen von verschiedenen Seiten betrachtet. Und ich mag auch die Idee des Potpourris, dass man in eine Ausstellung kommt oder dass man Werke hat, die in unterschiedlichen Medien gestaltet sind. Kommt vielleicht ein bisschen aus dem Designstudio.
Ich wollte gerade sagen, dass macht ja total Sinn aus dem Designstudio, dann mit dem Technikaspekt. Ja. Das sind dann diese Multimedia-Ausstellungen, die man manchmal hat. Wenn man irgendwo reingeht und dann ist da Licht und irgendwas steht und dann gibt es Musik drumherum, abgestimmt auf diese ganze Szenerie.
Mhm. Mich hat es aber auch immer schon, hat mich Film sehr fasziniert. Ich weiß auch noch, während meines Studiums war ich da sehr hin und her gerissen. Also sozusagen das Bewegtbild hat, weil man eben sozusagen den Film hat, die Musik hat, den Text hat, die Poesie hat, das hat eben eine unglaubliche Power. Wir kennen das aus Kinofilmen und wie sehr wir da berührt sein können. Und auch in der Kunst finde ich das sehr spannend. Also ich gehe gerne in diese dunklen Kabuffs, wo dann immer irgendwie ein Video läuft. Wenn es blöd ist, gehe ich gleich wieder raus. Aber da hatte ich auch schon so Momente, wo ich dachte, wow, das hat mich jetzt echt ergriffen.
Ne? Wir reden jetzt nicht über die auf St. Pauli.
Nein, die nicht. Nein.
Alles klar. Alte Meister, magst du? Ist das was für dich oder bist du mehr dann durch diese ganzen Installationen, die du selber machst, im Modernen?
Ich weiß, als ich so mit der Kunst oder dem Interesse dafür fängt man ja sehr früh an, also sehr jung, mit 14 ging das, glaube ich, bei mir los und da war es Caspar David Friedrich, natürlich die ganzen Klassiker auch.
War jetzt gerade in der Stadt.
Ja, genau. Habe ich mir aber nicht angeguckt, also weil ich da irgendwie ein bisschen raus bin. Ich finde das spannend, ich schaue mir auch immer mal wieder gern alte Meister an. Aber dann waren es natürlich schon eher die moderneren Macher. Und aber da eben auch so Leute wie Matthew Barney. Das ist ein amerikanischer Künstler, der im Grunde genommen auch Filme macht und für diese Filme Requisiten baut und völlig abgefahrene Ideen inszeniert. Den fand ich zum Beispiel, als ich so richtig anfing, sehr, sehr spannend. Und es gibt dann immer wieder Einflüsse, sozusagen auch von vielen bekannten Namen. Aber es sind immer so Snippets, es sind immer so kleine Auszüge, die inspirieren und die man dann sozusagen vielleicht in Teilen oder vielleicht auch nur im Gedanken in die eigenen Werke einbringt.
Bei diesen Kunstinstallationen, die so ein bisschen komplexer sind mit Musik und abgefahren, abgespaced, fällt mir sofort ein Burning Man Festival. Da war ich 2018 in der Black Rock Desert, in der Wüste mit meiner Frau. Und das war einfach total crazy, muss man sagen. Das ist ein Areal, bestehend aus einem abgesperrten Oktagon und jede Schenkellänge hat 5 Kilometer Länge.
Okay, das ist groß.
Das ist groß, ja. 8 Linien verbunden, 5 Kilometer jeweils, da passt schon ein ganz ordentlicher Teil Hamburgs rein. Und 75.000 Leute sind zugelassen. Das heißt, man legt sich erstmal ein Burner-Profile an, damit du überhaupt die Möglichkeit hast, dich um eine Karte zu bewerben. Dann gibt es einen Stichtag, wo alle vorm Computer sitzen und dann zu einer gewissen Uhrzeit auf Kaufen drücken. Und dann kriegst du die Karte trotzdem nicht. So ist uns das gegangen. Alles war gebucht, Flüge waren gebucht, alles war fix und fertig und wir haben diese blöde Karte nicht bekommen und dann über einen Graumarkt zum über Viagogo und so weiter, zum doppelten Preis die Eintrittskarte für eine Woche ergattert, die dann eine Woche vor, bevor es losging, erst uns zugeschickt wurde, weil die ganz spät gedruckt werden und dann mit UPS.
Unglaublich spannend alles.
War eine heiße Kiste, aber wie auch immer, die Kunstinstallation total crazy. Was die Leute auf die Beine stellen, alles vollkommen spendenfinanziert von Leuten, die sagen, wir haben Bock drauf, das zu machen. Also du zahlst eine Eintrittsgebühr für diese Woche, die geht aber nur für die Absperrung drauf, so ein bisschen Administration, weil das eigentlich Indianerreservat ist und die partizipieren letzten Endes daran, dass das zur Verfügung gestellt wird und am Ende, wenn diese Woche um ist, muss alles wieder weg, da darf wirklich nicht ein Fitzelchen überbleiben und das tut es letzten Endes auch
nicht. Also aber es ist so, als wäre nichts gewesen.
Als wäre nichts gewesen, genau. Und die sämtliche Installationen, also diese brennende Holzfigur, es gibt immer einen großen Holztempel, wo dann nicht ein Nagel drin ist, alles nur Holz und mit Seilen und so weiter festgemacht, Tempel der Stille, alles vollkommen privat finanziert.
Ja, wunderbar, also wenn sowas funktioniert, und ich weiß auch, auch diese Nähe zu L.A. weiß ich immer, dass da eben auch sehr viele Leute hingehen, die sozusagen in L.A. Big Business machen, die da Startups gründen und eben auch in der Tech-Szene unterwegs sind, da ist Burning Man tatsächlich auch ein fester Begriff, das gehört dazu, dass man sozusagen dort auch sein Bewusstsein erweitert, das ist natürlich etwas, was ich auch von Kreativfreunden immer wieder höre, dass es darum natürlich dann eben auch geht, eben sozusagen sein Bewusstsein zu erweitern, zu durchdringen und dort eine völlig neue Idee vielleicht auch zu bekommen und völlig verrückt.
Da gibt es alles, von Tanzkursen über Cocktail-Shaken, über Veranstaltungen, wie nutze ich moderne Solarenergie bis hin zum Tantra-Kurs. Also das ist sehr, sehr bunt, muss man mal sagen. Das
klingt auch groß genug, da ist viel unterzubringen.
Es war wirklich viel unterzubringen, Hast du einen Lieblingsmaler?
Das kann ich gar nicht so direkt sagen. Also es gibt Maler, die mich irgendwo beeinflussen. Das sind auch die Klassiker wie Richter. Ich finde immer sozusagen viele Kollegen irgendwie gut. Es gibt einen Reiz, es gibt sozusagen, aber ich würde jetzt gar nicht sagen, das ist jetzt ein Lieblingsmaler oder ich müsste sagen, es sind ganz, ganz viele. Ich könnte jetzt eine Liste aufzählen. Aber es ist schon eine Mischung aus moderner Kunst, auch Gegenwartskunst. Da bin ich auch sehr unterwegs sozusagen. In Galerien, in sozusagen neue Ausstellungen. Jetzt die Biennale in Venedig ist auch wieder dran. Das mache ich auch schon seit über 10 Jahren jetzt, dass man sich da einmal sozusagen auch umschaut.
Schön.
Und das ist eben auch wieder sehr interessant. Was geht da und wie ist es kuratiert? Also was für eine Idee steckt hat erstmal der Kurator oder die Kuratorin im Hinterkopf gehabt und was zeigt die Welt dann zu diesem Thema? Und das ist tatsächlich auch immer unterschiedlich. Es gibt auch hier eine gewisse Verwässerung, würde ich sagen. Also das ist so etwas, was ich gesamt wahrnehme. Es wird eben schwierig, etwas völlig Neues zu schaffen. Es ist im Grunde genommen auch immer eine Art von Recyceln von Ideen. Weil was ist tatsächlich die neue große Idee? Wir haben es dann auch immer wieder gesehen, im Kunstmarkt wird dann irgendwo draufgesprungen, alle rennen hinterher. Und ja, aber ist es sozusagen etwas Bleibendes? Und was ist überhaupt noch der Kunstbegriff? Auch das kann man sich immer wieder fragen.
Schlaghosen sind ja auch wieder gekommen, ne?
Ja, genau.
Mode hat auch so sein Ding.
Also genau, Mode ist da sehr interessant, ne? Also an der Mode kann man im letzten Jahrhundert, kann man sagen, hatte man echte Etappen. Und so ab den 90ern und in unserer jetzigen Zeit ist es sozusagen ein immer wieder neuer Mix. Es werden immer wieder Dinge aufgenommen und trotzdem können hier sehr interessante Neuheiten entstehen. Aber ich war gerade gestern hier um die Ecke in einem Modegeschäft, endlich mal wieder eins, was neue, junge Fashion Designer zeigt, die auch wirklich tolle Qualität machen. Das ist ja leider auch alles etwas verwässert, was die Qualitäten angeht, auch von der High Fashion. Und das ist spannend, dass es da sehr viel Neues gibt, aber ich habe mir das jetzt schon eben eine längere Zeit angeguckt und man sieht, ach guck mal, das ist eigentlich wie Miyake am Anfang oder ne, Anne Demelmeister und es kommt irgendwie auch da wieder, aber dann wieder neu interpretiert. Aber so diese richtigen Knaller, wie wir sie auch in der Kunst hatten, dass man sagt, hier macht jemand etwas unglaublich Radikales und damit Neues und setzt damit einen neuen Anfang, das wird schwieriger. Also ich würde mal sagen von Jahr zu Jahr, weil eben immer mehr Ideen auf den Markt kommen und wenn man sich anguckt, was man alles bei Instagram beispielsweise sieht, dass man denkt, es ist zum Bersten voll, die Ideenküche und auch die Ergebnisse, die dort fabriziert werden.
Das stimmt, aber jetzt mal ketzerische Frage, muss es immer unbedingt was Neues sein? Genügt es nicht einfach etwas sehr, sehr Gutes, wenn noch Etabliertes zu haben?
Ja.
Das ist ja, also in unserem Feld sage ich mal, eine Brustverkleinerung ist eine Brustverkleinerung.
Ja, absolut, absolut.
Das Endergebnis zählt, das muss halt eben richtig gut aussehen. Mhm. Und wenn es dafür erfolgreiche, zuverlässige Techniken gibt, muss ich dann nur, um den dicken Max zu spielen, jetzt wieder noch irgendwas daran rumschrauben und im Zweifelsfall verschlimmbessern?
Auf gar keinen Fall. Also das würde ich auch unterscheiden. Also die Kunst hat ja für sich die Aufgabe, das Neue zu schaffen, also sich immer wieder aufs Neue auch an der Gesellschaft zu reiben, Dinge aufzuzeigen. Das ist sozusagen eine Erklärung der Kunst, wie wir sie sozusagen jetzt die letzten 100, 150 Jahre hatten. Davor war Kunst eben auch eine Art Handwerk, also da konntest du dich porträtieren lassen oder die Kirchen waren da sozusagen große Auftraggeber. Aber das, was wir vielleicht heute als Kunst verstehen, hat das sozusagen als Idee. Ich würde sagen, ich unterwerfe mich diesem Anspruch auch nicht, sondern ich bleibe sehr bei mir und mache das, was ich mache und stelle dann auch manchmal fest, ach guck mal, das hat ja eine gewisse Ähnlichkeit mit dem, was schon mal gewesen ist. Und ich finde, in deinem Fall ist es ja sowieso so, da geht es eher auch um Meisterschaft. Ne? In der Kunst geht es heute nicht mehr um dieses Meisterschaftliche. Du bist kein guter Künstler, wenn du ganz meisterschaftlich malen kannst. Es geht darum, eine gute Idee zu haben, die irgendwie sozusagen ein Attractment hat und die Leute irgendwie fesselt oder eben ein Thema gut beschreibt. Oder eben überhaupt keinen Sinn hat, aber einfach nur schön ist. Das geht auch.
Butter in die Ecke schmeißen.
Ja, ja. Ja, das gab es auch, die Fettecken, genau. Ja,
die Fettecken gab es auch,
genau. Wenn man sich mit denen auseinandergesetzt hat, war das ganz großartig so. Aber es ist eben nicht mehr, genau, es ist nicht mehr die Idee von Kunst ist jetzt unbedingt immer schön und soll uns sozusagen mit Schönheit belohnen.
Ich hatte gelesen, es war ein Künstler, der hat eine Banane mit Panzertape auf die Leinwand geklebt. Mhm. Diese, muss man es Installation nennen, wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich, genau sowas.
Hält ja nicht so viele Tage, ist für $250,000 verkauft worden. Mhm. Also eine echte Banane halt. Ne? Wie lange hält eine echte Banane? 4-5 Tage? Also,
ja,
also ist ein kurzzeitiges Vergnügen.
Der Kunstmarkt ist, was das angeht, sowieso, das kann man sagen, ist sehr, sehr verrückt. So, das ist tatsächlich auch dieser ganze Markt, ist sozusagen raus, ein bisschen aus der Realität, wie es auch die Kunst ja teilweise sein soll. Aber solange es diese Käufer gibt, ja wunderbar. Also ich als Künstler sage da, weiter so.
Definitiv. Ich persönlich bin ein Freund, ich habe einen Lieblingsmaler, Jack Vetriano. Ist Schotte, so, also unausgebildeter, kann man das so gar nicht sagen, also unstudierter Maler, hat sich das alles selbst beigebracht. Vater war, ich bin der Meinung, oh mein Gott, ich will nichts Falsches erzählen, in der Zeche irgendwo tätig oder bei der Bahn vergessen. Ist immer noch am Leben, hängt in der Portland Gallery, malt im Stil des Film Noir. Finde ich total super. Edward Hopper mag ich noch ganz gerne.
Das geht ja auch ein bisschen in die Richtung.
Ähnlich, in die ähnliche Richtung. Also das sind so meine persönlichen Favoriten. Wenn es so ganz ultramodern wird, finde ich es interessant, aber würde ich mir wahrscheinlich nicht zu Hause hinhängen, muss ich sagen. Und so die ganz alten Meister finde ich auch ein bisschen zu eingestaubt.
Ja, ich finde, man kann das sowieso unterscheiden. Was gucke ich mir vielleicht in der Galerie oder in einem Museum an? Das finde ich auch manchmal ganz schön, durch alte Meister durchzuschlendern, für eine Weile begrenzt.
Genau.
Ja. Und was gibt mir das so? Und ich habe, Freunde fragen mich auch manchmal, ja, was mache ich denn, wenn ich da jetzt in New York bin oder so und ich gehe in die MoMA beispielsweise? Soll ich das denn alles in Ruhe oder soll ich mir so ein Headset kaufen, ausleihen? Ich bin da, sagt er immer, nee, eigentlich müsste man relativ zügig durch die Ausstellung gehen. Das, was dich in dem Moment, wo du da bist, irgendwie berührt, berührt dich, da bleibst du stehen, dann gehst du weiter. Und was ich interessant finde, wenn man dann mit so einem Abstand von 5 Jahren oder 10 Jahren auch in feste Ausstellungen wiederkommt, dann entdeckt man die Bilder, bei denen man damals stehen geblieben ist, aber plötzlich die, die man vielleicht im Augenwinkel gesehen hat und blöd fand, vor denen bleibt man heute stehen, weil man plötzlich einen anderen Zugang hat. Und da gibt es tatsächlich, das hat dann eben auch sehr mit einem persönlich zu tun, das ändert sich. Also wie verstehen wir Kunst? Oder und je mehr man sich damit auseinandersetzt, desto besser eigentlich, wenn man es wirklich verstehen will. Aber für einen Privatgebrauch würde ich auch sagen, einfach nur auf sein Herz hören oder auf sein Gefühl. Und das ist eigentlich das Wichtigste.
Väterliche Linie bei mir ist mit Kreativlingen gesegnet.
Ach, tatsächlich?
Tatsächlich. Mhm. Und einer der Kreativlinge, ein Großonkel meines Vaters, Hajo Rose, hängt immer noch im MoMA. Aktuell glaube ich mit 2 oder 3 Werken bei Bauhauskünstlern. Mhm. Ja, also sehr modern, sehr abgespaced für mich persönlich, aber Bauhaus hat ja nun eine ganze Epoche geprägt.
Absolut.
Muss man sagen, ne?
Ja.
Nicht nur mit Bildern an der Wand, sondern gerade auch was mit Mobiliar in Innenarchitektur und
so. Ist gerade wieder auch sehr am Start. Also ist, man, ist ja genau, Start, kommt sehr wieder, genau, überall die Tulip-Tische und so.
Reduziert to the max.
Ja, richtig.
Vielleicht kommt das auch so ein bisschen durch das klare Design, was wir jetzt in der Computerindustrie, Apple und Co. haben.
Ja, vielleicht, obwohl es hat ja auch teilweise ein bisschen, es ist klar, aber es hat auch, also wenn wir jetzt von Tulip-Tischen sprechen, es hat auch was Verspieltes, finde ich, oder diese gewisse Form, die man da teilweise erkennt. Genau, aber das ist, das sind Produkte, die einfach bleiben. Das ist sozusagen diese einzigartige Idee, der mal entstanden ist und die hält sich. Und dann gibt es natürlich viele, die sich daran orientieren. Und immer toll, wenn dann wieder neue, ähnlich starke Ideen entstehen. Kann man aber meistens erst nach ein paar Jahrzehnten vielleicht sagen.
Ist wohl so. Hinter starken Ideen stehen dann auch starke Leute irgendwie charakterlich. Und jetzt noch Fun Fact. Hajo Rose, als er kleines Kind war, Vater war bei den Berliner Philharmonikern, beschäftigt und Violinist und dann da sehr erfolgreich und hat dann seinem kleinen Sohn mit 5 eine Geige geschenkt zu Weihnachten. Das Problem war, dass der Sohn keinen Bock hatte auf Geige und also in seinem jugendlichen, zarten Alter die Geige nahm am Weihnachten und mit beiden Füßen hineinsprang.
Oh, das
symbolisieren ich
ja,
nicht.
Ja, eindeutiges Signal.
Das Geigen war damit dann auch vom Tisch. Dann ging es irgendwann in die Schule und man lernt halt, was man so lernt, Groß- und Kleinschreibung. Tralala, das war tatsächlich nicht so seins und dann hat er in der 2. Klasse beschlossen, er definiert für sich selbst, ich schreibe jetzt alles klein. Egal, Namen, Nomen, Satzanfang.
Starker Charakter schon.
Wurscht. Ja. Und das tatsächlich durchgezogen. Ja, das gab erstmal ein bisschen Ärger auf allen Kanälen.
Ja, glaube ich.
Aber schlussendlich
durch. In der Zeit ja sowieso.
Finde ich ganz beachtlich,
muss ich sagen. Ja, Wahnsinn. Ja, auch sozusagen so jung, so stark zu sein und sich sozusagen so durchzusetzen. Das ist ja im Grunde genommen auch, ja, was ein Künstler braucht.
Ich wollte gerade sagen, das ist wahrscheinlich, um deine Idee einfach wirklich stur zu verfolgen und zu sagen, das ist es halt eben so.
Ja.
Das ziehst du dann durch und dann schaffst du Kunst.
Und wenn du mit Künstlern sprichst, das geht fast allen so. Es gibt immer wieder diese Tage, da wachst du auf und denkst, das ist alles Schrott, was du gemacht hast. Das hat überhaupt keinen Sinn. Kann ich jetzt alles auf den Haufen werfen und verbrennen? Und das sind aber auch Momente, das hat eben mit diesem, vielleicht nochmal an dieser Metapher mit dem Berg, dieser weiße Berg, wo nur du entscheidest, wie du fährst. Man kann sich natürlich ein bisschen orientieren, aber eigentlich sind die Entscheidungen als Künstler deine einsame Entscheidung. So, und du am Ende bist es, der sagt, so soll es bleiben oder nicht. Und klar, gibt sicherlich mal Situationen, wo man denkt, jetzt sehe ich das plötzlich mal alles ganz anders. Ich kann aber nur sagen, Gott sei Dank ist es dann meistens am nächsten Tag wieder gut. Aber es soll Künstler gegeben haben, die das tatsächlich gemacht haben, alles die ihr Werk zerstört haben.
Ja. Wie fürchterlich. Hast du Künstler in der Familie?
Nee. Also ich komme aus einer eigentlich komplett unkünstlerischen Familie. Auf allen Ebenen. Auch dem musikalischen. Ich weiß, die Geschichte habe ich jetzt letztens gerade erzählt. Ich glaube, da war ich so 8. Da sagte meine Mutter so, es gibt zu Weihnachten einen Plattenspieler. Und welche 2 Platten kann ich denn dafür nicht kaufen. Und ich bin dann irgendwie 3-4 Tage später zu ihr gegangen, habe gesagt, ich hätte gerne die 9. von Beethoven und von Schostakowitsch die 5. Und ich weiß nicht, wie ich an diese Namen kam, weil in meinem Elternhaus lief Schlager, also da waren sozusagen lief keine Klassik und es gab auch niemanden so in meiner Nähe, der mir da hätte was sagen können. Wahrscheinlich habe ich im Fernsehen oder sonst wo so lange gewartet, bis ich diese Musik, die ich mochte, gehört habe und irgendjemand mal sagte, ja, das ist übrigens Beethoven oder das war jetzt eine Symphonie von Schostakowitsch. Also dann hatte ich diese, ja, und meine Mutter, aha, gut, wie hat's einfach gemacht, liebevolle Mutter. Und dann hatte ich die Platten als erste Platten für den Plattenteller.
Mhm. Das ist auch mal eine ungewöhnliche Story. Ja. Auch für das Alter schon sehr besonders.
Ja.
Ja, muss man mal sagen.
Ja.
Geht dir das heute immer noch so? Magst du die noch hören?
Ja. Ja, also Schostakowitsch jetzt weniger, aber das war am Anfang, hat mich das sehr begleitet, auch im Atelier läuft das oft. Aber ich bin, was den Musikgeschmack angeht, doch relativ weiter gefasst jetzt. Wobei die Klassik immer gut ist, gerade wenn man sozusagen sehr konzentriert sein will. Es kommt immer ein bisschen drauf an. Also im Atelier höre ich sehr gerne, auch sehr laut Musik. Aber das Atelier ist auf dem Land, da hört mich sonst keiner, da störe ich niemanden. Ja. Und genau, da kommt es immer ein bisschen drauf an, woran arbeitet man jetzt eigentlich.
Hast du ein aktuelles Projekt?
Ja, Universum Universalis heißt das. Das ist eigentlich wie eine, klingt größenwahnsinnig, ist aber gar nicht so schlimm. Es ist sozusagen, es ist die Nachbildung dieser Welt oder auch sozusagen dieses Universums in parallel als Bildwelten, die eine gewisse surreale und teilweise auch sehr abstrahierte Form haben. Und ja, da gibt es sozusagen verschiedene Themen. Einmal gibt es sozusagen Forest, da ist der Wald ein Grundthema, teilweise figürlich dargestellt, teilweise aber auch in Auflösung. Ja, das macht großen Spaß, weil man sozusagen im Grunde genommen Dinge, die man in dieser Welt hier feststellt, kann man dort hineinspiegeln, um es so zu sagen. Und kann sozusagen dann auch eine Bildsprache wählen. Also ich kann was Psychologisches zum Beispiel ja auch über ein Bild ausdrücken oder bestimmte Sinnzusammenhänge, also Mikro-Makrokosmos, stellen wir manchmal fest, dass was wir im ganz Kleinen finden, ist genauso aufgebaut wie das ganz Große. Und das kann man dann zum Beispiel in Werken irgendwo verdeutlichen. Und das hat dann teilweise einen sehr starken Impact, wenn so ein Werk dann fertig ist.
Und die verkaufst du dann auch?
Ja, genau. Also ich habe jetzt mal so einen kleinen Stopp gemacht, dass man sagt, okay, weil es gibt ein paar Gespräche mit Galeristen, dass man mal eine geschlossene Serie wieder hat, die man dann auch ausstellen kann. Ja. Aber es gehen immer noch sozusagen kleinere Sachen dann raus.
Über Galerien oder auch online? Ist online ein Thema?
Nee, also ich mach das gar nicht direkt. Es sind tatsächlich Sammler noch aus der Zeit, als ich eine Galerie hatte, die immer mal wieder nachfragen und immer mal wieder Interesse haben, gibt es mal was Neues? Und ja, den kann ich dann sehr gesteuert, die kommen auch manchmal vorbei und wollen dann natürlich immer gerne die Sachen haben, die ganz neu sind, wo ich jetzt aber sagen muss, nee, die müssen jetzt erstmal hier bleiben.
Müssen erstmal reifen.
Ja, ich sag Bescheid, wenn es dann offiziell draußen ist, ja.
Sehr, sehr lustig. Fließt das auch in TBA mit ein?
Ja, ich sag mal, es ist eher so, dass das TBA Möglichkeiten bereithält für die Kunst. Also den ganzen Filmbereich, den mache ich nicht im Atelier, den kann ich dann sozusagen auch in meinem Designstudio machen. Und es gibt bestimmte Ideen, die in der Kunst entstehen, gerade auch grafische Ideen teilweise, die dann wieder ins Designstudio zurückgehen. Und umgekehrt eher weniger. Also die Kunst ist da sozusagen sehr frei und wenn man sich die anguckt, die hat dann wenig zu tun mit dem, was man im Designstudio täglich macht. Aber ich mag auch diese klare Trennung, dass man eben sagt, okay, das, was wir im Designstudio machen, ist eben eher konzeptionell, strategisch erst einmal im ersten Schritt, um dann eine gute Visualisierung zu finden. Und die Kunst ist eben davon völlig frei. Das ist dann eigentlich anstrengender, die Kunst übrigens, als das Design.
Ja?
Ja. Man denkt so, man ist frei, man macht dann irgendwas, aber man hat dann ja immer seinen eigenen Kopf dazwischen, der sagt, nee, das ist es noch nicht. Oder das geht noch nicht.
So hat man den Kunden dazwischen, der sagt, nee, ist noch
nicht. Ja, das stimmt auch, aber mit dem Kunden kann ich reden, man kann dann sozusagen vielleicht auch überzeugen. Und im Design ist es im Grunde genommen so, da geht es auch gar nicht so sehr um meinen Geschmack. Sicherlich, wenn es um künstlerischere, illustrative, visuelle Umsetzung geht, schon. Aber in der Regel ist der Geschmack festgelegt durch das, wo wir hinwollen. Also das ist ja immer etwas, was auch der Kunde manchmal lernen muss. Wie oft habe ich Kunden, die sagen, nö, ich will das Logo in Blau, ist meine Lieblingsfarbe. Und dann muss man immer sehen, ja gut, wenn dieses Blau zu der Branche passt, zu deinem Produkt passt, warum nicht? Aber wenn es überhaupt nicht passt, weil wir etwas auf einem ganz anderen Feld sind, in einer ganz anderen Branche, wo Blau eher missverstanden wird, dann muss man eben eher gucken, was ist für die Zielgruppe eigentlich richtig.
Das heißt, Farbpsychologie, Formpsychologie fließt mit ein im Design.
Ja. Psychologie sowieso sehr stark. Also wir versuchen, weil man schon sagen kann, im Grunde genommen, wenn wir jetzt von Produkten sprechen, 95% der Kaufentscheidung findet im Unterbewusstsein statt. Also wir denken immer, wir gehen mit dem Verstand einkaufen. Dem ist aber nicht so. Ich fände das mal witzig, ich glaube, das war ein Professor damals von mir, der uns gefragt hat, was glaubt ihr, wann schaut ihr euch sehr genau das Produkt an? Wenn ihr ein Auto für 50.000 Euro kaufen wollt oder eine Zahnbürste? Also wann benutzt ihr euren Verstand und wann euer Unterbewusstsein? Und da sind wir natürlich auch teilweise aufs Glatteis gekommen. Also es ist so, ich löse das mal auf, die Zahnbürste, die kannst du über deinen Verstand kaufen, weil dein Gehirn kann maximal 5 bis 7 Dinge gleichzeitig sozusagen sich anschauen und vergleichen. Bei einer Zahnbürste geht das, da ist nicht so viel zu vergleichen. Beim Auto ist es dein Unterbewusstsein. Und da ist es dann sozusagen tatsächlich das, was die Markenführung in deinem Unterbewusstsein eingepflanzt hat. Also wir haben zu Automarken, da kann man das ganz gut erklären, gibt es eine Vorstellung, ein Gefühl. Das ist von Person zu Person unterschiedlich. Aber das ist das, was am Ende, du wirst nicht hingehen und ein BMW oder ein Mercedes oder sonst was miteinander vergleichen wollen und gucken wollen, ach, der hat dann dies. Das kann man machen, aber man wird schnell merken, man steigt irgendwo aus. Und dann ist es eben nicht eine Entscheidung, ich habe jetzt das Auto gekauft, was die besten Funktionen hat, sondern das, wo die Funktionen so einigermaßen gestimmt haben und wo mir die Marke eben auch zusagt.
Freude am Fahren.
Mhm. Ja, das wäre dann ein guter Slogan.
Das wäre ein guter Slogan.
Mhm, genau.
Freude am Operieren.
Ja.
So. Hab ich. Total.
Mhm. Ja.
Vielleicht ist das ein Slogan.
Ja, das ist aber, das ist ja bei dir sowieso interessant. Diese Diskussion hatten wir auch schon. Wie viel von dem, was du eigentlich machst, können wir zeigen und sagen? Na, also das ist, da würde ich sagen, spalten sich auch Zielgruppen. Also wie viel will die Zielgruppe sehen von dem, was da eigentlich mit ihnen passiert? Und wie viele sagen, möchte ich gar nicht genau wissen, ich möchte am aufwachen und dann möchte ich schöner sein. Und das ist spannend. Das ist auch so ein Thema, haben wir bei vielen anderen Produkten auch, dass man eben sagt, manchmal, was sagt man und was nicht? Und was so, und das ist dann auch immer eine Diskussion mit Kunden. Weil auch Kunden sehr häufig sehr leidenschaftlich sind für ihr Produkt, für ihre Dienstleistung. Und da muss man eben auch immer gucken, also was will eigentlich die Zielgruppe, wie kriegen wir die? Und da gibt's ja aus dem Marketing diesen sehr berühmten Spruch, dass der Köder dem Fisch schmecken muss und nicht dem Angler.
Das stimmt.
Und das ist immer wieder ein einfacher Spruch, der aber uns auch ganz oft hilft, zu sagen, ach ja, stimmt. Es geht ja gar nicht um meinen Geschmack. Aber auf der anderen Seite, wenn wir in Mode sind beispielsweise, wir machen jetzt auch gerade was mit dem Modelabel in Paris, da hat es dann sehr damit zu tun, dass die Schöpferin dieser Mode sich wiederfinden kann. Und da ist es dann so, da gibt sie eigentlich im Grunde genommen alles vor. Wenn sie sagt, das ist blau, dann ist es blau, weil sie im Grunde genommen auch sowas wie eine Künstlerin ist, halt sehr persönlich an die Person gekoppelt ist. Bei dieser Art von Marken würde ich sagen, ja, da kann man strategisch vorgehen, aber eigentlich funktioniert es dann eben auch, dass die Person, die sich im Grunde genommen verkauft, auch sagt, was passt für sie.
Versucht ihr aus TBA auch eine Brand zu machen?
Bedingt. Also wir sehen uns eher sozusagen im Hintergrund. Ich finde TBA ist, also das steht für Tim Becker Artwork, das ist ja. Nun auch kein besonderer Brandname oder so. Man könnte ja da auch als Strategie haben, wir haben jetzt einen wahnsinnig abgefahrenen Name und zeigen damit schon mal, was wir können. Aber eigentlich sehen wir uns eher so ein bisschen im Hintergrund. Ne? Also dass wir da gar nicht uns selbst jetzt so groß machen. Also wir wollen dann eher im Grunde genommen auch mit guten Argumenten, mit guten Strategien und vor allen Dingen auch mit einer Sensibilisierung unserer Kunden punkten. Also, dass wir erstmal den Kunden in die Lage versetzen, pass mal auf, so und so funktioniert Marke und dass man eben versteht, okay, es gibt einmal, es gibt Gestaltung und da habe ich vielleicht als Kunde auch ganz viele Meinungen dazu, aber es ist immer erst einmal Strategie. Das ist unglaublich schwierig, weil es gibt für Kunden häufig, weil es gibt kaum einen Beruf, wo so viele Leute denken, ja, da habe ich auch was zu sagen. Also Gestaltung ist, alle denken, ja, da habe ich ja einen Geschmack, ich habe da auch ein Gefühl dafür und alle sozusagen meinen das dann auch beurteilen zu können. Und wir müssen dann immer zurückrunden und sagen, ja, das mag ja sein, dass es jetzt dein Geschmack ist, aber das würde vorbeigehen an der eigentlichen Strategie, die wir ja vorhaben, weil diese Farbe oder diese Form passt da eigentlich nicht rein. So, und das ist im Grunde genommen diese Sensibilisierung, das hat auch sozusagen, ist auch wichtig, damit am Ende eine Marke funktioniert. Und es geht am Ende natürlich auch immer wieder alles vom Kunden aus. Also wir können schönes Design machen, aber wenn die Produkte oder die Dienstleistungen, wenn diese Dinge nicht stimmen, dann nützt auch das beste Design nichts.
Glaubst du, dass in Zukunft oder dass die Zukunft darin liegt, dass immer mehr aus der realen Welt entnommen wird in die digitale Welt? Also ich weiß nicht, ob sich's Metaverse nennt oder ob das jetzt aus dem Filmbereich nur kommt, aber es gibt damit, also fängt an mit diesen NFTs. Kunst, die ja nicht mehr real ist, sondern noch ein paar Bits für irre enorme Varianten von Geld oder Bitcoins gehandelt werden. Einen Tag sind sie was wert, nächsten Tag ist es Schrott.
Ja.
Also ich persönlich kann damit wenig anfangen. Digitale Friedhöfe im Internet, ganze Städte, wo du mit 3D-Brillen durchrennst, wo du dir digitale Grundstücke kaufen kannst. Ist das wirklich, also, ist das ein Hype? Ist das ein Zeitgeist? Also oder sitzen wir alle irgendwann mit der Brille auf dem Sofa?
Ich hoffe nicht.
Gucken also, uns nicht mehr selber an.
Die NFTs sind ein gutes Beispiel. Wir haben vorhin gesagt, wie kann sich Kunst erneuern? Und NFTs waren sozusagen ein Beispiel dafür zu sagen, wir machen jetzt was völlig Neues. Also es gibt sozusagen eine virtuelle Kunst, die gibt es nur in Form sozusagen von Bits und Bytes. Und da hat man jetzt aber gesehen, das ist komplett gegen die Wand gefahren. Das hatte einen großen Schwung wahrscheinlich in Corona-Zeiten, weil man da irgendwie sowieso nichts zu tun hatte. Aber die sind alle komplett abgeschmiert. Also wer da Millionen von Dollar investiert hat, gut, der wurde jetzt eines Besseren belehrt. Ich hoffe auch, dass das, also mir ist das im Grunde genommen egal, sollen die Leute das machen und ausprobieren, was sie wollen in der Kunst. Aber für mich wäre das zum Beispiel nichts. Ich wurde auch angesprochen, müsste man da nicht und können wir nicht auch und so. Mhm. Und man muss immer so ein bisschen da, glaube ich, mit einer gewissen Langmut rangehen, wenn es diese Trends gibt, die dann so heiß geredet werden. Und die Sache mit den Brillen jetzt, auch Apple bringt da ja sozusagen jetzt eine Version raus. Es gibt in der Philosophie und auch im Science Fiction immer schon die Idee, man hat das in Matrix gesehen, also da geht's dann, da ist es keine Brille mehr, sondern da wird sozusagen der ganze Organismus, das Gehirn angezapft und dem Gehirn wird sozusagen ein ganzes Leben projiziert. Das ist schon sehr, sehr lange im Gespräch und für mich sind diese Brillen immer so ein Weg dahin. Und ich persönlich kann sagen, ich habe da gar nicht so einen Spaß dran. Also ich habe diese Brille auf, ich finde das spannend, das mal so auszuprobieren, aber mir vorzustellen, wie Apple sich das vielleicht auch denkt, dass mein ganzer Büroalltag so aussieht, dass ich da stundenlang diese Brille trage und in sozusagen einer virtuellen Welt bin und dass die Leute von außen Augen von mir sehen, die abgefilmt sind, das ist schon sehr weird. Also so, und ich glaube, mich würde das auch haptisch stören, also immer dieses Ding am Kopf zu haben, wie so ein Taucher. Es mag erstmal praktisch sein, ist bestimmt witzig, ist vielleicht im Entertainment-Bereich auch spannend, ne? Also im Gaming-Bereich kann ich mir das alles sehr gut vorstellen, um noch tiefer in die Materien einzusteigen. Aber dass ich darauf sozusagen jetzt mein ganzes Leben verlagern will, wäre so nicht meins.
Drei Persönlichkeiten, die du gerne kennenlernen würdest, egal, tot oder lebendig, einmal treffen.
Da muss ich jetzt erstmal nachdenken. Also ich könnte jetzt wahrscheinlich Namen nennen, die sehr naheliegend sind, aber ich habe ja von meinem Problem erzählt, vielleicht auch im Brainstorming schnell mit Texten zu kommen. Hier würde ich jetzt gerne nachdenken und vielleicht können wir das nachreichen. Die drei Namen. Weil es würde mich total ärgern, wenn ich jetzt schnell irgendwas sagen würde und denke, ach Mensch, der wäre doch viel besser gewesen oder die.
Ja. Nee, das ist auch kein Problem. Kann auch sein.
Ja.
Super. Es war ein sehr, sehr spannendes Gespräch mit dir.
Vielen Dank, tolle Fragen, muss ich sagen.
Für mich ein ganz anderer Einblick, ganz andere Seite nochmal. Mhm. Irgendwie fühlt man sich doch ein bisschen verbunden. Kunst hat mir immer Spaß gemacht, hatte ich tatsächlich als Prüfungsfach im Abi.
Super.
Habe immer viel fotografiert, mache jetzt, ich würde sagen, ein bisschen Kunst am Leben, denn wir machen ja Bildhauerei.
Ja, ist so.
Mit Messer und Schere.
Ja, würde ich sagen.
Und dreidimensionales Vorstellungsvermögen halte ich tatsächlich für essentiell. Du musst vorher wissen, was am Ende dabei rauskommen soll, sonst funktioniert mein Job tatsächlich nicht. Und ich glaube, ich bin auch nicht allzu bald durch eine KI zu ersetzen oder durch
Da
Vinci-Roboter oder sonstige Geschichten. Du brauchst das Feeling in der Hand und in der Pinzette und in der Schere. Und anders wird es nicht gehen, die entsprechenden Augen und ein bisschen Gefühl und ja.
Das, ich glaube auch, also dazu. Und vor allen Dingen Meisterschaft. Also bei dir würde ich sagen, hat es wirklich auch mit Virtuosität und Meisterschaft zu tun. Also das eine, was man sozusagen sehen will, was man sich visuell vorstellen kann, so soll es am Ende aussehen, aber das dann hinzukriegen, am lebendigen Leib, das finde ich schon unglaublich. Also dass es dann am Ende die Form bekommt, die du dir vorstellst.
Mhm, und man sagt ja immer, die Naht ist die Unterschrift des Chirurgen. Mhm. Ich glaube, für kein Fach trifft das so weit zu, wie tatsächlich für unsere Disziplin.
Ja, aber würde ich auch sagen.
Sehr schön. Tim, vielen, super. Vielen Dank vielen für Dank. Dieses ganz, ganz nette Gespräch und die tiefen Einblicke ins Branding und ins Design und in sehr die
gern.
Kunst.
Sehr gern.
Genau, euch allen da draußen. Abonniert die Glocke, schreibt uns einen Kommentar zum Podcast. Hat euch das gefallen? Habt ihr Interesse, eine eigene Brand zu machen oder habt vielleicht ein Unternehmen? Dann ist Tim Becker euer Mann.
Oh, sehr gern, ja.
Ja, weil er wirklich in einem sehr kreativen Prozess, wir haben das ja durchgemacht, von Anfang an begleitend ist und euch da was ganz Tolles tatsächlich hinzaubert. Insofern allen ein schönes Wochenende. Tim,
vielen Dank.
Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.